ist Donnerstag. Der 3. Juli.
Ja.
Der Homestory Cup steckt mir noch in den Knochen. Und ich habe den Fehler gemacht, gerade jetzt so 10 Minuten lang auf TikTok im Bett zu scrollen. Ich bin tierisch müde. Auf einmal wieder. Aber das ist gar nicht mal das Wichtigste, über das wir gerade reden müssen. Nach dem Intro.
Dann feier das Intro ab.
Wir müssen über deine neue Brille reden.
Oh Gott.
Was geht denn da ab? Bruder, du siehst aus wie ein Pornoregisseur aus den 70ern, 80ern.
Das ist, weil ich jetzt eine Brille anhab, die so einen leichten blauen Tint hat. Und das habe ich nur angezogen, weil die Sonne draußen heftig ballert. Und ich habe endlich mal eine Brille, die ein bisschen abdunkelt mit Stärke.
Naja, sie ist aber auch komplett randlos.
Ja.
Sondern, und hat dazwischen so Metallelemente, die so ein bisschen an Gardinenstangen erinnern.
Das ist nicht schlimm.
Wo kamen die denn her?
Ich habe mir die neu machen lassen.
Echt?
Ja.
Was hast du bezahlt?
Nicht viel.
Was hast du bezahlt?
Das war bei einer Kette, ich will jetzt keine Werbung machen, die Einheitspreise für Brillen rausgibt. Da habe ich mir 2 neue Brillen für 200 Euro inklusive Gläser machen lassen.
Mr. Spex?
Nein.
Nicht?
Ice & More.
Kenne ich nicht.
Okay, es ist eine Billigkette, aber...
Nie gehört.
Und es ist mal angenehm, eine Brille zu haben, die abdunkelt tatsächlich.
Ja, aber... Also wird die auch bei Sonneneinstrahlung dunkler? Oder?
Ein bisschen, aber ich wollte das nicht zu krass haben, weil die habe ich mir primär geholt für, wenn ich eine Videoproduktion draußen habe, dass ich dann noch den Screen von der Kamera sehe. Es geht halt nur darum, dass das so ein bisschen tönt.
Ja, weil du hast mir damals auch bei Sonneneinstrahlung Tönung abgeraten, weil das schlecht für die Augen sein soll.
Genau, deswegen tönt die auch nicht komplett, weil dann wird das Auge faul. Und dadurch, weil es sich nicht mehr anstrengen muss, gegen das Licht zu kontern.
Ach so.
Dauerhaft.
Ich dachte so wie, keine Ahnung, wenn du das Obst zu lange im Kühlschrank.
Nein. Also das hat mir so meine Optikerin erklärt, dass das Auge dadurch dann faul und träger wird, weil es dann nicht mehr so arbeiten muss, wie es eigentlich arbeiten müsste, wodurch es schneller schlecht wird.
Oh.
Deswegen tönt ja auch nicht so krass. Die ist ja wirklich auf dem kleinsten Tönungsgrad, den es gibt.
Jetzt, wo du sagst, schneller schlecht werden, bin ich wieder bei faules Obst im Kühlschrank.
Ja, ich kann mich ja auch nicht ausdrücken. Also Deutsch nix gut, diese.
Ja, nee, sieht interessant aus.
Ich kann die auch abziehen, wenn es dich verwirrt.
Musst du nicht tun. Es ist
verwirrt es dich mehr, wenn ich die abziehe?
Das sowieso. Weil du dann... Junge, setz die Brille wieder auf. Bitte setz die Brille wieder auf. Ich kann das nicht. Heute kann ich das nicht.
Okay.
Es ist nur... Ich will sie nicht schlecht reden. Es ist nur gewöhnungsbedürftig.
Ja, ich habe mir noch eine Jeffrey Dahmer Brille geholt.
Ernsthaft?
Ja.
So eine mit Riesengläsern?
Ja, und oben so ein Steg.
Und du hast doch schon voll das kleine Gesicht. Warum denn eine große Brille?
Warum nicht?
Ui.
Wie gesagt, ich habe für beide Brillen mit Gläsern 200 Euro gezahlt. Da kannst du echt nichts sagen.
Es geht einfach immer weiter den Bach runter mit diesen Anti-Fashion-Fashion-Statements, Bruder.
Es ist einfach Hobo.
Es ist der Hobo-Lifestyle, ja. Es ist Cyber-Hobo. Ist
ja.
So. Hobo, ne? Da war ein B.
Ja.
Alles klar. Wolltest du mal gesagt haben.
Wie war der Homestory Cup, der dir in den Knochen liegt? Hat er dazu geführt, dass du nichts gucken konntest?
Das sowieso. Also ich hatte in den letzten Tagen genau Zeit, also zwischendurch ein Zeitfenster für einen Film, der aber 150 Minuten ging.
Das wären
2,5 Stunden.
Ja, aber ich meine, das wären so 3 Folgen von Squid Game gewesen.
The Bear haben wir gestern geguckt. Da können wir ein bisschen drüber sprechen.
Ja, ich bin ja auch noch nicht durch. Ich bin bei der Hälfte ungefähr.
Ja, Folge 4 war, glaube ich, auch die letzte, die wir gesehen haben gestern. Die letzte haben wir dann abgebrochen, weil es dann doch ein bisschen spät wurde. Aber ich habe... es war voll weird. Ich glaube, es war Montag. Also Montagmorgen, Homestory Cup endet ja auf dem Sonntag, beziehungsweise ja,
am Montag früh
in der Nacht von Sonntag auf Montag. So, und diesmal haben wir sonntags die Location ein bisschen früher aufgemacht.
Also ganz kurze Frage.
Ja.
War wieder der Fluch der Location vorhanden? Wurde das letzte Spiel ausgespielt?
Keine Ahnung.
Ah, okay.
Ich habe vom Ende nichts mehr mitbekommen, weil ich einfach so müde war und Dennis so leckere Cocktails gemacht hat.
Willst du sein Dings einspielen?
That's a whole son of a bitch. Half a Bible, but a whole son of a bitch. Danish executive. The Master Bartender hat einfach erst mit Lemon Drop Martinis angefangen und dann so ein bisschen mit dem Rezept experimentiert. Und es war mega lecker. aber halt auch, sagen wir mal, nicht gerade, an einem Sonntag, das nächste Mal, habe ich schon zu ihm gesagt, komme ich vielleicht an dem Donnerstag, den ich mir mal frei nehme vorher.
Zum Trinken.
Ja, nicht zum Trinken, also zum nicht Tasten. Zum Saufen, aber zum trinken wir ein oder zwei nice Cocktails, die er sich gedacht hat, und dann gehe ich nach Hause, weil ich ja am Freitag immer die Frühschicht machen muss. So. Sonntag nach, warte, lass ich mal kurz rechnen, Freitag waren es 14, nee, warte, ich war um 9 Uhr da und ich bin um 3 Uhr morgens raus. Sind
9 Uhr morgens?
12 Stunden, Moment, 12, ja, ja. 12 plus 3 sind 15, ja, 18 Stunden. Freitag waren es 18 Stunden, Samstag waren es nur 14 Stunden und Sonntag auch nochmal ungefähr 14 Stunden.
Schön.
Das sind 3 Tagen, plus Donnerstag war auch noch ein ganzer Vorbereitungstag. Da ist es halt nicht clever, dann am letzten Tag mit dem Cocktail-Tasting
anzufangen. Das musst du am ersten machen.
Vor allem nicht, wenn es dann noch so spät wird. Aber was ich gerade sagen wollte, wir haben halt dieses Mal am Sonntag früher angefangen. Normalerweise startet der Sonntag später, wegen der Aftershow-Party am Samstag. Und das hat halt dazu geführt, dass das Finale mal nicht erst um 2-3 Uhr morgens fertig war, sondern okay. Da wir eh einen relativ schnellen Pace diesmal hatten, die Produktion hat das super hinbekommen, waren wir, glaube ich, vor Mitternacht mit dem Turnier durch.
Mhm.
Das Problem war nur, dass sich das Homestory Cup Gästetum so ein bisschen seltsam entwickelt hat. Irgendwie, also Freitag war der Stream vorbei um 11:30 und dann war die Location
noch relativ human.
Fast leer.
Ja, normalerweise sind die doch immer bis so 3-4 Uhr geblieben.
Ich weiß es auch nicht. Also ich erkläre es mir damit, ich habe gestern Dienstag habe ich gestreamt. Am Dienstag im Stream auch noch einen anderen Homestory Cup Gast gehabt, der hat halt auch gesagt, so Digga, ich bin an dem Tag 6 Stunden gefahren, um da hinzukommen. So, wenn der Stream vorbei ist, gehe ich aufs Hotelzimmer. Mhm. Und ich denke mal, das machen viele.
Dann, weil da ja auch viele international angereiste Leute sind,
ne? Genau. Die
wesentlich mehr als 6 Stunden hatten.
Trotzdem war ich um 3 Uhr aus der Location raus. Dann Samstag bei der Aftershow-Party war wieder, also es war okay zu tun, aber es war nicht so die Abriss-Aftershow-Party, wie es sonst ist. Also wo wirklich du einfach nur Getränke rausrotzt über 6-7 Stunden und dich irgendwann fragst, so, ob du deine Hände noch spürst. Das war auch relativ gediegen, sag ich mal. Aber Sonntag, dann nach der Siegerehrung, wo normalerweise dann einfach nur noch alle total verkatert vom Samstag rumliegen und keiner mehr Alkohol auch nur riechen kann, bam, gib ihm. Lag aber, glaube ich, auch an einem key-essentiellen Feature, was wir dieses Jahr eingeführt haben.
Mhm.
Und zwar war das, wir hatten ja auch, das Thema war ja Licht und bla bla bla. Wir hatten überall diese Aris, LED-Aris hängen wie heißen die Dinger, die Gestelle, wo man Sachen dranhängt. Kommen wir nicht dran drauf. Traversen, genau. Und wenn jemand eine Donation über 150 Euro oder upwards getan hat im Stream.
Ja.
Es hat alles grün geleuchtet, der Home Tonight Sound wurde kurz angespielt und dann gab es 50 Shots für die Location.
Mhm.
150 oder darüber. Heißt jetzt nicht, wenn du 600 Euro gespendet hast, dass du 4 Runden bekommst.
Ja, das ist dann sondern immer noch nur
ab 150 gibt es eine Runde.
Ja, genau.
So.
Wie wäre es, wenn man Multiple über 150, gibt es dann mehrere?
Ja.
Okay, also sagen wir mal, ich hätte jetzt 600 Euro, aber in 150er-Paketen 4-mal, dann wären es 4 Runden gewesen. Also
4-mal das Signal, 4 Runden.
Ja.
So. Das ist so explodiert, dass wir, glaube ich, am ersten Tag schon fast nichts mehr von dem günstigen Schnaps hatten.
Ja.
Ich habe dann noch ein bisschen was aufgetrieben für den Samstag. Sonntag ist es hardcore eskaliert, sodass ich irgendwann keine Plastikkurzen mehr hatte und ich hatte 1000.
Mhm.
Und ich glaube, das hat ein bisschen dazu geführt, dass der Pegel einfach bei den Leuten schon generell so hoch war, dass sie einfach weiter Pegel halten wollten.
Ah, okay, ich verstehe.
So, das hat uns, ich sag jetzt den Barumsatz nicht kaputt gemacht, aber deutlich. Man hat's gemerkt, dass die Leute den ganzen Tag über Zugang zu Schnaps hatten, sagen wir so.
Am Benehmen und am Trinkverhalten.
Benehmen vor allem, weil ich hatte teilweise Leute vor mir, einer ganz speziell, der so richtig damit geprahlt hat, dass er jetzt gerade eine fette Donation gemacht hat.
Mhm.
Ey Bro, wie viel muss ich denn raushauen, damit es hier 50 Shots für die Location gibt? Ich sag 150 Euro. Ey Bro, wie viel muss ich denn spenden? Ich sag 150 Euro. Und er hielt mir die ganze Zeit sein Handy so hin, ne? Aber ich gucke halt nicht auf ein fremdes Handy. Dann wurde er aber penetrant und hielt mir das Handy fast ins Gesicht. Und dann sehe ich halt, wie auf dem Handy steht, dass er 500 Euro spenden wollte.
Okay, cool.
Ich sag, Bruder, gib trotzdem nur 50 Shots, ne? Da bist du aber scheiße in Mathe. Ich sag, nee, du hast nicht zugehört. So, ab 150 Euro gibt's eine Runde Shots, egal wie hoch die Donation ist. Ja, ist mir egal, schreibe ich von der Steuer ab.
Cool.
Mega geil, oder? Ich bin mir nicht mal sicher, ob eine random PayPal-Spende einfach so abzusetzen ist.
Kannst du bestimmt irgendwie absetzen. Also man kriegt
an ja alles. An einen Twitch-Streamer? Eine Donation? Ist das eine offizielle Spende? Weil du kriegst ja auch keine Spendenquittung, nix. Also Jan hat keine schon gesagt, Ahnung. Er wird niemandem eine scheiß Spendenquittung ausstellen für die
Scheiße.
Ich
hab keine Ahnung.
Also egal. Aber der Typ war halt so ein Richtiger, der sich über Geld definiert hat. Das hast du richtig gemerkt. Weil
der hatte keinen Charakter.
Hat mit jedem gequatscht, so die rangezogen, so richtig so, ja, wir trinken jetzt Shots. Und die Leute sagen, ja, nee, ja doch, ich bezahle. Ich kann das von der Steuer absetzen. Und die Leute sagen, ja, muss aber eigentlich nicht sein und bla. Jetzt komm. Und dann hat er bestellt und dann haben die Leute schnell ihr Schnäpschen getrunken und dann sind sie auch schon wieder weg.
Ja.
Das war so unangenehm zu beobachten. Geiler Typ. Es tut mir wirklich leid, einfach so ein bisschen. Weil so, ich habe ihm versucht, halt durch die Blume und jetzt nicht auf eine zynische, herabwertende Art, sondern wirklich so, ey Bro, schalt mal einen Gang zurück, klarzumachen, dass das gerade so irgendwie voll unangenehm ist und ihm eher nachteilig entgegenkommt, als dass er dadurch irgendwie großartig Freunde generiert. Aber der war schon so voll, der hat es gar nicht mitbekommen.
Ja, passiert.
Home Story Cup, zum Glück ja nur zweimal im Jahr.
Ich meine, er kann es von der Steuer absetzen und es waren 500 Euro, Bro.
So, ja, die ist ja die einzige Spende. Ich glaube, der hat später nochmal eine rausgehauen. Aber dann nur über die 150 ja, Euro, weil er unbedingt noch wollte, dass Shots auch in den deutschen Stream kommen. Der Silvano, Boro, Naruto streamt ja immer aus unserem geschlossenen Studio,
ja,
zusammen mit Dennis meistens, den deutschen Stream. Und da sitzt dann halt immer so eine Crowd aus 20 Leuten hinter denen. Dann war so, stand bei der Donation dabei, vielleicht einmal ein Tablett nur für Studio 3. Und dann habe ich den so, keine Ahnung, 20 Stück rübergebracht. Da war er sehr glücklich.
Wow.
Ja. Ah, nee, war ein wildes Event. War auf jeden Fall ein wildes Event. Aber dieses 150 Euro Donation für Shots, das werden wir auf jeden Fall drin behalten. Das hat echt
gescheppert.
Das hat gut gescheppert, ja. Also, war schon nicht schlecht. Ist eine gute Idee von der Produktion gewesen.
Mhm.
Ja, mal gucken, wie wir es in Zukunft noch ausarbeiten können. Aber es hat es halt geil, noch ein bisschen stressiger gemacht. Auf jeden Fall bin ich dann montags morgens völlig übermüdet, auf dem Schreibtisch fast eingepennt.
Geil.
Bin dann erstmal nach Hause, hab wirklich alles stehen und liegen lassen nach Hause, hab 4-5 Stunden gepennt, bin dann wieder zurück zur Location, um Kasse fertig zu machen und den ganzen Scheiß. Und als ich wieder nach Hause kam, war dann so mit Müdigkeit nicht ganz so. Dann habe ich ein bisschen TikTok scrollt und da ist mir ein Video begegnet von einem Film, wo so ein total komplett maskierter Mann, keine Ahnung, völlig random, erst einen Supermarkt so einen amerikanischen Supermarkt überfällt und dann direkt einen Gast und den Kassierer einfach so abknallt und dann bei einem Banküberfall irgendwie auch unterwegs ist und Deborah Morgan erschießt.
Mhm.
Also die Schauspielerin. Carpenter heißt die mit Nachnamen, ne?
Kann sein.
Ist irgendwie hängen geblieben bei mir. Ich glaube, die heißt Carpenter und ich glaube, die ist sogar irgendwie verwandt mit
John Carpenter.
John Carpenter, aber ich bin mir nicht sicher. Und die auch auf brutale Weise hinrichtet und dann war so, wow, was, den Film kenne ich ja gar nicht.
Jennifer Carpenter tatsächlich.
Jennifer Carpenter. Ja. Und dann habe ich nachgeguckt, wie der heißt und der hieß Dragged Across Concrete.
Ja.
Ist ein, wie gesagt, 2,5 Stunden Film, in den Hauptrollen Vince Vaughn und Mel Gibson.
Wild.
Ey, der ist voll an mir vorbeigegangen. Ich weiß jetzt gerade nicht, von wann der ist. Ich glaube 2021 oder so. Ist schon ein bisschen älter. Also generell ist der top besetzt. Da kommen teilweise Schauspieler vor, wo du denkst, hä? Warum ist dieser Film an mir vorbeigegangen? Und es ist somit der langweiligste Film, den ich seit Jahren gesehen habe. Es sind halt zwei Cops, die, also Mel Gibson ist so der Hardboiled, ein bisschen älterer Cop.
Ja.
Und Vince Vaughn ist sein klugscheißender Partner.
Ist es Lethal Weapon schlecht?
Nein, wirklich überhaupt nicht.
Es kann man gerade kurz so.
Kann man nicht andersweise vergleichen. Und es geht halt los damit, dass ein mexikanischer, wohl mit Drogen in Verbindung gebrachter junger Mann von den beiden aufgesucht wird und dann, sagen wir mal, nicht ganz korrekt verhaftet wird. Das wird auf Video aufgenommen und deswegen werden die beiden suspendiert, weil halt gesehen wird, wie Mel Gibson den so ein bisschen zu hart angeht.
Mhm.
auch hier von dem Glatzkopf-Mexikaner, Entschuldigung, wenn ich es jetzt einfach so sage, gespielt, der in gefühlt jedem Film dabei ist. Du weißt genau, wen ich meine, ja, wenn du ihn siehst.
Ich weiß es, glaube ich, auch so schon.
In einer Million Filmen war er dabei. So, selbst bei Training Day damals, in der Szene mit der Badewanne war er mit dabei. Man sieht ihn einfach in einer Trilliarde Filme und ich glaube, es ist mittlerweile auch ein Meme geworden. Aber egal. Dann wird den beiden aber so ein bisschen klar, dass sie echt beide ein scheiß Leben haben. Gerade Mel Gibson, seine Tochter ist jetzt zum 5. Mal irgendwie ausgeraubt worden oder dumm angemacht worden auf dem Weg. Seine Frau, ebenfalls Polizistin, ebenfalls leidet unter MS. Kann ohne Schmerzmittel gar nicht mehr existieren durch den Tag. Und
Kohle in Amerika halt unglaublich unbezahlbar.
Richtig.
Na ja.
Und die Kohle reicht halt vorne und hinten nicht. Und deswegen beschließt Mel Gibson so jemanden, er hat einen Geheimtipp bekommen, sich auszusuchen, der scheinbar irgendwo viel Kohle hortet und dass er und Vince Vaughn den ausrauben. Mhm. Was er jetzt nicht weiß, und glaubt mir, ich erspare euch damit 2,5 Stunden Film. Dieser Typ, den er sich ausgesucht hat, ist halt eben dieser ultra brutale Killer, den ich im TikTok gesehen habe, der zusammen mit zwei weiteren wirklich komplett auf Moral scheißenden Killern, die auch nie wirklich weiter beschrieben werden in dem Film, und zwei Ghetto-Schwarzen einen Raubüberfall plant, der auch so ein bisschen schief geht und die beiden dann so in den Moralkonflikt kommen, weil die beschatten die halt die ganze Zeit. Aber die dachten, da hätten da ein bisschen Kohle rumliegen, haben sie aber nicht. Sie machen einen Banküberfall. Dann kommt so dieses moralische, wir sind suspendiert, melden wir es oder warten wir, wie sich die Situation entwickelt.
Ja, ja.
Und dann folgen die denen auf ihrem blutigen Streifenzug.
Es klingt furchtbar. Es klingt so, die Idee könnte cool sein, aber es ist wahrscheinlich heftig langweilig umgesetzt.
Weil aber auch, der Film ist 90% einfach nur Leute sitzen rum und reden. Über Philosophie, über Motivation, über was gerade passiert tatsächlich.
Also möchte gern Arthouse.
Und dann gibt's einfach diese Gewaltspitzen zwischendurch, ne? Eben durch diese Szene, in dem TikTok war es alles geschnitten, wie der Typ, einfach völlig random kommt diese Szene, wie nachts dieser voll in Kampfmontur, wie so ein Ice Agent, sag ich jetzt mal, nur alles komplett in schwarz. Völlig überbewaffnet auch mit seiner schallgedämpften MP5 in diesen Supermarkt reinkommt für und der kickt den TikTok-Kommentar, fand ich gut. So, er hat 300 Euro aus der Kasse erbeutet, aber 500 Dollar an Munition verballert, während er diesen Kiosk da nachts überfallen hat. Und dann die Figur von Jennifer Carpenter ist halt auch, wird eingeführt. Sie steht an der Bushaltestelle und traut sich nicht, in den Bus einzusteigen. Wir wissen nicht, warum. Sie entschließt sich dann wieder nach Hause zu gehen. Möchte die Apartment-Tür öffnen, die Kette ist drin. So, und dann von drinnen hörst du eine Männerstimme, nein, du gehst heute zur Arbeit. Und hörst ein Babyschreien im Hintergrund. Und sie so, na, ich kann das, glaube ich, noch nicht. Und er sagt, ey, du hast deine Elternzeit aufgebraucht, du hast jeden Urlaubstag aufgebraucht, den du hattest, jeden unbezahlten Urlaubstag, du musst irgendwann wieder zur Arbeit gehen. Und also wird uns langsam klar, Jennifer Carpenter hat gerade ein Kind bekommen, offensichtlich. Und traut sich irgendwie nicht, das Kind alleine zu lassen. Hängt sehr an ihrem Baby und möchte deswegen irgendwie nicht zur Arbeit gehen. Vertraut ihrem Mann aus irgendeinem Grund auch nicht, keine Ahnung. Geht dann aber doch in diesen Bus, holt so eine Socke aus der Tasche und sagt so, es ist aber auch so ein wundervolles Kind. Dann kommt sie zur Arbeit und wird von den wundervollsten Kollegen aller Zeiten in dieser Bank begrüßt. Nur um 5 Minuten später, Cut, kommen die Bankräuber rein, gehen mit einer überkrassen Härte in diese Bank rein. Machen klar, Leute, ihr macht hier gar nichts oder wir bringen euch alle wirklich brutalst um. Und ein Idiotenkollege von Jennifer Carpenter will eine E-Mail schreiben, um die Polizei zu rufen. Und sie will das verhindern, bewegt sich aber und wird direkt als Ziel auserkoren. Erst wird ihr auf ultra brutale Art beide Hände zerballert. So eine hat nur noch 3 Finger, mit der sie dann diese Babysocke aus der Tasche rausfingert. Und sagt, bringen Sie bitte wenigstens die Socke zu meinem Kind zurück. Und dann schießt er ihr so lange in den Kopf, bis davon nur noch Hackmus übrig ist. Und das war's. Das waren 15 Minuten ultra emotional etablierte Frau, Person.
Für nichts.
Die dann komplett zersplattert wird einfach. Für nichts. Also ja, dieser Film ist einfach ein kompletter Fiebertraum bis zum Ende. Und am Ende überlebt halt auch nur einer von diesen Ghetto-Schwarzen, der dann die Kohle hat. So, alle anderen sind tot. Und ja, er ist dann jetzt halt rich, hat ein fettes Haus, hat so seinem kleinen Bruder, der im Rollstuhl sitzt, ein fettes Gamingzimmer gebaut und sitzt dann da und spielt PlayStation mit
ihm. Wow.
Also, ich war selten so nah davon, einen Film auszumachen, aber ich wollte einfach wissen, wie dieser Fiebertraum zu Ende geht. Und das war jetzt 10 Minuten lang, aber ich musste euch einfach diesen Film ersparen. Weil Mel Gibson und Vince Vaughn spielen gut, muss man wirklich sagen. Und diese Dialoge sind manchmal ein bisschen amüsant, ein bisschen interessant und geben so Insight in die Figuren. Nur, das ist halt Aufbau, der nirgendwo hingeht.
Ja, okay, ich verstehe.
So, du kriegst trotzdem keinen emotionalen Bezug richtig zu den Figuren.
Er ist oberflächlich.
Genau. Ja. Er irgendwie oberflächlich bleibt. Auch Vince Vaughn und seine Verlobte, dass er nicht hinbekommt. Und dann die Familie von Mel Gibson. Und er ist eigentlich ein Scheißvater. Und
wie viel von 10? Wie unterdurchschnittlich?
0,5 von 10.
Ja, doch, so scheiße.
Also, ganz nicht ehrlich, mal eins. Ich verstehe nicht, wie der auf Prime 4 Sterne haben kann.
Prime hat eh wilde Bewertungen.
4 von 5 Sternen. Ich habe mir auch nichts anderes angeguckt. Rotten Tomatoes, was auch immer dein Telefon klingelt.
Können wir kurz pausieren?
Wir pausieren kurz. Also ich habe mir auch keine anderen Bewertungen oder so durchgelesen, weil für mich ist das Thema erledigt.
Der ist für dich gestorben, als du ihn geguckt hast, ne?
Ja, ich fand es halt schade, weil Vince Vaughn halt auch so verschenkt ist. Ich mag Vince Vaughn eigentlich. Es gibt, glaube ich, keinen Vince Vaughn-Film, wo ich sage, nee, geht nicht. So.
Es gibt ja auch eine Apple TV Plus-Serie mit Vince Vaughn, ne? Hast du da schon mal reingeguckt?
Habe ich mal reingeguckt? Ist das so Florida Man-mäßig?
Ja, ich fand die ein bisschen langweilig in der ersten Folge.
War sie leider, ja. Stimmt, aber sie hat auch geile Szenen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, aber die wurden schon in den Trailern aufgebraucht, habe ich das Gefühl.
Ja,
die hat man irgendwie schon mal gesehen.
Ja.
Und deswegen, also ich weiß nicht, ich will hier nicht verurteilen. Ich habe nur die erste Folge gesehen und alles, was interessant an der ersten Folge war, war auch im Trailer zu sehen. Deswegen bin ich mittlerweile vorsichtig bei Vince Vaughn. Vielleicht sind bei dem die fetten Jahre auch vorbei.
Ja, aber Nonnas, habe ich glaube ich hier auch schon drüber gesprochen.
Genau, ja, Nilfs.
Er war halt wieder, ja genau, Nilfs, genau, ja, stimmt. Nonnas, I like to eat food with.
Nee, für out.
Oder so, ja. Für aus, genau. Der war wieder top, also das war wieder ein toller Vince Vaughn und ich fand auch die von vielen als schwächste betitelte True Detective Staffel mit ihm ziemlich gut, also ich fand seine Rolle ziemlich gut.
Vielleicht auch einfach Hit and Miss mittlerweile.
Kann sein, ja, kann sein. Hit and Miss, so wie voll Hit in die Nüsse. toller Film mit Vince Vaughn, by
und,
the way.
Und Ben Stiller, ne?
Ja,
Ben Stiller. Mit dem ganz furchtbar angeklebten Schnubbi und dem Jufro in blond gefärbt.
Ja, der ist ja dieser Disco-Puppe, dieser Fitness-Freak in der.
Ja,
in der
aber halt so 1,50 Meter groß.
Ja, aber gefühlt. Das ist halt auch Ben Stiller. Aber Ben Stiller ist mir mal aufgefallen. Ich habe wieder viel Ben Stiller konsumiert in letzter Zeit. Ich habe kurz vorm Home Story Cup nachts, weil ich nicht pennen konnte. Wie hieß der nochmal? Ich habe zuerst den mit Marshall Erickson gesehen und wo der von seiner Freundin verlassen wird. Ich glaube, der hieß Nie wieder Sex mit der Ex.
Ja.
Und dann wurde mir direkt danach von Netflix vorgeschlagen, nach 7 Tagen ausgeflittert.
Ja.
Dieser ganz schlimme Film, wo er sich so spontan in eine Frau verliebt und einfach merkt, als sie dann auf den Flitterwochen sind, dass das überhaupt nicht seine Beziehung ist. Der Mann ist schon immer ripped gewesen.
Also, ja.
Das ist krass, wie fit Ben Stiller ist einfach.
Du musst dir den mal geben in The Pick of Destiny, dem Tinashe C-Film. Da spielt er einen Vinylverkäufer.
Stimmt.
In einem Plattenladen.
Stimmt.
Und erzählt den vom Pick of Destiny. Und da reißt er sich auch mal irgendwann das T-Shirt runter. Da war er auch eigentlich, also für seine Körperstruktur, relativ ripped.
Ja, ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, hier Kino Plus.
Ja.
Habe ich einfach mal erwähnt. Da ging es um der phönizische Meisterstreich. Der gehört, neue Wes Anderson.
Ja, gehört. Also, hieß der so?
Irgendwie sowas.
Das ist der mit Benicio del Toro,
ja,
ne?
Ja,
der habe ich immer noch nicht gesehen.
Ja, war ja auch hier in Krefeld nicht im Kino zu sehen.
Ja, so, richtig. So. Danke, Cinemax.
Ja, danke für nichts. Und da haben die halt darüber geschwärmt, dass es endlich mal wieder einer der nicht so stückmäßigen Wes Anderson-Filme ist, sondern
so filmmäßig.
Sondern mal wieder eher ein bisschen Film, genau. Und als Beispiel Royal Tenenbaums genommen und ich war gerade auf dem Laufband und dann war so Podcast Stopp, Disney Plus an, Royal Tenenbaums
go. Den habe ich da auch noch von einem Jahr oder so geguckt. Ich liebe den Film sehr.
Habe ihn natürlich nur halb geschafft, weil ich immer nur eine Dreiviertelstunde auf dem Laufband bin, aber morgen werde ich den zu Ende gucken und es ist ein Träumchen.
Ich liebe auch einfach Ben Stillers Rolle da drin, ne? Also
das Business-Kind ist er.
Ja, genau, so, ne? Aber er läuft halt immer rum in diesen Adidas-Tracksuits und seine Kinder halt auch. Es ist nur geil.
Die genauso aussehen wie er.
Ja, es ist nur geil.
Nee, aber der war schon immer ripped as fuck, ja. Kleiner Ausbruch einfach kurz ins Ben Stillerverse. Aber ansonsten, nee, war bei mir mit Gucken leider zwecks Home Story Cup nicht so wirklich.
Dann kann ich ein bisschen was erzählen.
Bitte.
Weil ich habe jetzt erstmal ein Miss für uns.
Oh.
Squid Game Season 3, Season 2.5, 2.2, wie auch immer.
Ja, sagen wir es so, das Squid Game Finale.
Das Squid Game Finale, danke. Soll ich direkt in Rage oder soll ich erstmal beschreiben, was mir vorgefallen ist?
Let's fucking go, Junge.
Hinterletzte Scheiße.
Ich weiß ja gar nicht, wo waren wir stehen geblieben in der letzten Squid Game Folge?
Der Aufstand ist ausgebrochen,
ja,
von
genau.
den Leuten. Und
die muss ich nämlich nochmal gucken. Die habe ich irgendwie nur so halb geguckt.
Ja, der kommt aber nochmal ein Rückblick. Der fasst nochmal das Wichtigste zusammen, so, weil so viel Inhalt war da ja nicht.
Ja, okay.
Also wir haben halt im Prinzip drei Storystränge. Wir haben einmal die Spieler, dann die Sichtweise des Spielmachers, der Bruder des Polizisten, was da ein bisschen mehr stattfindet. Und wir haben, beziehungsweise wir haben sogar vier. Dann haben wir die die Wache, die aus Nordkorea geflüchtet ist, die früher beim Militär war, die da für das Mädchen mit der Erdbeermütze eingestanden hat. Und wir haben den Bruder, den Polizisten, der die Insel sucht.
Genau, aber und wo ja irgendwie so sich ein bisschen angezeichnet hat, dass der
Der Kapitän ist halt voll beim Squid Game dabei, genau, ja, richtig, natürlich.
Also, hat sich nicht angezeichnet.
Also sorry, das hat man 18 Kilometer gegen den Wind gesegelt.
Schon ziemlich,
ja. Dass das da keiner gecheckt hat, war furchtbar. Das hat mich fertig gemacht. Naja, es war immer schön zu sehen, dass es DJI-Drohnen waren, mit denen die das Ding abgeflogen haben, weil das hat man direkt am Interface erkannt.
Wow, okay.
Nee, aber also da geht's weiter. Die Revolte ist gestoppt worden. Fast alle Leute, die daran teilgenommen haben, wurden erschossen noch vor Ort. Ein paar wurden am Leben gelassen. Vor allem natürlich Gi-hun.
Ja, muss ja.
Song Gi-hun findet in dieser Staffel kaum statt.
Was?
Er ist die ganze Zeit nur sehr bedröppelt in der Ecke und redet kaum. Das gar nicht. Es fokussiert sich mehr auf die Einzelschicksale der Charaktere. Soll ich spoilern oder nicht?
Für mich ist das vollkommen in Ordnung. Für mich ist immer der Weg das Ziel.
Okay, dann mache ich jetzt hier einfach eine kleine Spoilerwarnung für die Leute, die es noch sehen wollen, die es noch nicht getan haben. Hm. Ab jetzt ist einfach Spoiler-Talk, müsst ihr irgendwie 5 bis 10 Minuten vorskippen. Mhm. Alle Charaktere, die du magst, sterben relativ schnell. Also die Intersex-Person, die früher beim Militär war, beziehungsweise die Transfrau, ne, stirbt in Folge 2. Wird von diesem miesen Saftsack erstochen, der die Alte geschwängert hat.
Oh, okay.
Die Mutter bringt ihren Sohn um, weil er die Schwangere umbringen möchte. Sie begeht Selbstmord.
Oi.
Die Schwangere begeht Selbstmord. Das Kind wurde aber vorher geboren. Und ist dann die neue 222.
Ein Baby.
Ja.
Ein Neugeborenes.
Ein Frischgeborenes, richtig.
Wow.
Worum sich dann Gi-hun kümmert.
Ja, okay.
Total dumm, nee, glaub mir wirklich. Es passiert unglaublich viel Scheiße, die Leute wollen nie aufhören zu spielen, es geht immer, immer weiter. Es gibt 3 neue Spiele. Einmal ist das so ein bisschen wie das alte Glasspiel.
Mhm.
Nur da hast du in der Mitte einen Pfad, in der Mitte ist ein Loch und du hast einmal so ein riesiges Mädchen wie bei grünes Licht, rotes Licht.
Da habe ich ein Bild von gesehen,
ja. Und da ist ein Jung. Und da wird dann nämlich Seilspringen gemacht. Und dann musst du da springen und dann drüber springen und dann weiterspringen bis zum Ende
kommen. Da habe ich ein Teaserbild von gesehen, ja.
So, dann das zweite Spiel. Das war das zweite Spiel, das erste Spiel, sorry, das war Verstecken. Da stirbt nämlich die Transfrau. Da waren die Jäger nämlich mit Messern bewaffnet und die, die sich versteckt haben, hatten Schlüssel. Und die hatten eine halbe Stunde Vorsprung. Und die, die gejagt haben, mussten mindestens eine Person umbringen, um nicht zu sterben. Und die anderen mussten sich halt verstecken, um qualifiziert zu werden. Und es gab auch Safe Rooms. Das Ding war, es gab 3 unterschiedliche Schlüssel. Dreieck, Vierecke und Kreis. Das
natürlich
wussten die aber zu Beginn nicht. Und es gab Safe Rooms, wo du dann, wenn du da drin warst, dann es geschafft hast als versteckende Person. Dafür brauchst du aber auch alle 3 Schlüssel.
Alle 3 Schlüssel?
Ja. Und dann kann nur eine Person rein. Ja, du musst es entweder selber wen umbringen oder du musst darauf hoffen, eine Leiche auf dem Weg zu finden.
Ach du Scheiße.
So, die hatten halt auch die Möglichkeit, mit diesen Schlüsseln Türen aufzuschließen. Aber die mussten dann auch passen. Und diese Türen blieben dann offen, aber haben halt die Möglichkeit gegeben, so ein größeres Maze aufzumachen. So, das ist halt einfach nur ein Versteckspiel gewesen. Und das dritte Spiel waren einfach 3 Plattformen mit einem sehr abstrahierten Squid Game, mit Politik. Da musste jede Runde auf einen Knopf getreten werden und eine Person wurde dann rausgeworfen und die wurde dann runtergeschubst. Und die ist dann gestorben.
Mhm.
Und das musste man 3-mal machen und die am Ende überleben, gewinnen dann das Geld. Das war das Finalspiel.
Also mehrere Gewinner oder was?
Kommen wir jetzt.
Okay.
Also, wurde unendlich viele Leute wurden umgebracht. Am Ende waren dann noch irgendwie 6, 7 Leute qualifiziert. Unter anderem halt dieser eine Typ, der die Transfrau umgebracht hat, der die geschwängert hat. Ich hab keine Ahnung, wie
der
heißt. Der Drecksack. Nein, den Drecksack. Dann noch ein paar, die sowieso unsympathisch waren. Die haben sich dann gegen Gi-hun und das Baby verbündet. Ja, und
Sympathiepunkte
dann,
noch wieder
und
auf.
Der hat halt versucht, also der Saftsack hat versucht, das so zu manipulieren, dass das Kind auf jeden Fall überlebt, weil die nicht wussten, dass es sein Kind war.
Ah, okay, ja.
So, dann haben bei der ersten Plattform hat das alles auch super funktioniert. Ne? Da haben die auf den Knopf gedrückt, da haben die 15 Minuten Zeit, jemanden umzubringen, haben dann jemanden umgebracht, jemand anderen, irgendeinen Nebencharakter, fertig. Bei der zweiten Plattform sind bis auf 3 Leute alle gestorben. Diese 3 Leute sind der Saftsack, das Baby und Gi-hun. Bei der dritten Plattform ist er direkt auf Gi-Hun losgegangen, weil er das Baby retten wollte. Hat ihn dann hat das Baby bekommen, so durch ein paar Tricks, und hat gesagt, ich werde das Kind umbringen, wenn du mich hier näherst und sowas. Dann meint, ich ziehe das nicht durch. Hat aber den Knopf nicht gedrückt, hat versucht, Gi-Hun umzubringen, ist dabei selber gestorben. Und dann war nur noch Gi-Hun und das Baby da und der Knopf musste noch gedrückt werden.
Ja.
Gi-Hun hat den Knopf gedrückt, das Baby abgelegt und sich selbst umgebracht.
What?
Mit den Worten, wir sind keine Pferde, wir sind Menschen. Total dämlich.
Oh, verdammt. Das dann jetzt, also hat das Baby gewonnen.
Ja. Das Baby wurde dem Polizistenbruder gegeben, mit der ganzen Kohle, die es gewonnen hat.
Auch strange, aber okay.
Als so, hier mein Hinterlass an dich. Du.
Ja, trotzdem
irgendwie. Ja, aber da gibt es ja die Vorgeschichte, dass das eigene Kind gestorben ist. Ja. Und so, ne? So, Baby ist bei dem. Wir kriegen noch so eine kleine Sequenz, die Koreanerin überlebt und schafft es, den Künstler, der ja Teilnehmer war, zu retten. Seine Tochter kriegt die OP bezahlt, alles tutti frutti, ne? Also Erdbeermädchen. Ist sehr proper geworden, sieht ein bisschen aus wie das Michelin-Männchen.
Michelin-Mädchen.
Also, Michelin-Mädchen, genau, nach einem halben Jahr sah das halt, war es einfach ein Reifenmaskottchen.
Vielleicht war das seine Krankheit?
Nein, es hatte Blutkrebs.
Hatte die Michelin-Krankheit?
Nein, sie hatte Blutkrebs.
Ja, vielleicht ist Blutkrebs
die Michelin-Krankheit. Ja, bezweifle ich. Auf jeden Fall.
Du kennst den Michelin-Mann nicht persönlich.
Witzig war es auf jeden Fall.
Er hatte Blutkrebs.
Aber es haben alle so ein bisschen Happy End bekommen, die aus Nordkorea geflüchtet ist. Es stellt sich raus, ihre Tochter lebt noch, wurde in China gefunden und du siehst, wie sie nach China abreist. Man sieht, dass der Chairman von den Spielen mit Gi-Hun gebondet hat, weil er hat ihm sogar einen Vorteil verschafft, wie man das letzte Spiel hätte verhindern können. Er hat ihm ein Messer gegeben und gesagt, wenn du alle bis auf dich und das Baby umbringst, kann man das Spiel nicht in der Nacht, aber er hat ihn halt zu sich zitiert, er hat ihn auch nicht umbringen lassen. Er wollte, dass er eigentlich gewinnt. Er meinte, dann hätte man das letzte Spiel nicht spielen können, weil wir sind ja drei Tableaus, du hast aber nur zwei Leute, die hätten dann automatisch gewonnen.
Ja, trotzdem, also.
Das Messer kam ja trotzdem zum Einsatz, während dieser Auseinandersetzung.
Muss aber erstmal schaffen, auch alle nachts dann abzumessern. Ja,
einfach Kehle durchschneiden, da wird keiner
laut. Ja, weil die gurgeln doch nur.
Ja, ist ja egal, er hätte es halt theoretisch machen können. Er hatte den Vorteil. Er hat mit ihm gebondet, er ist dann da hingegangen, hat das Hotel ausgeraubt.
Außerdem kann es immer sein, dass Leute leichten Schlaf haben, ne? Ja. Vor allem in so einer Stresssituation.
Ich sag's nur. Okay. Aber die haben ja das letzte Abendmahl bekommen, sprich, der Schlaf muss gut gewesen sein, weil die Bäuche waren wieder voll.
Gerade wenn ich viel gefressen habe, habe ich sehr leichten Schlaf, weil mein Körper nicht in den Tiefschlaf geht.
Nee, auf jeden Fall, also da sind viele Sachen, die werden sehr, sehr falsch getroffen. Also wirklich, wenn du normalen menschlichen Verstand hättest, hättest du das halt auch trotzdem gewinnen können. Mhm. Ohne jemanden, der sympathisch ist, umbringen zu müssen. Also Gi-Hun hätte überleben können. Worauf ich aber hinaus will.
Okay.
Egal, absoluter Schwachsinn, sehr, sehr viele Fehlentscheidungen, auch in Extremsituationen, heftig dumm. Wenn du es siehst, wirst du verstehen, was ich meine. Der Chairman raubt dann das Hotel aus, um Gi-Huns Tochter den Überlass zu geben und fährt dann weg. Also sie kriegt ihr Happy End im Sinne von, sie kriegt die Kohle von ihrem Vater. Na, das waren ja noch mehrere Millionen. Zwei von dieser Mafia-Organisation von diesen Söldnern überleben und übernehmen das Hotel und wollen es aufpäppeln. Also hier dieser Comic-Relief-Charakter und auch so ein zweiter Comic-Relief. Die wollen das halt renovieren und daraus halt ein fesches Hotel machen.
Random, aber okay.
Ja, es war ganz witzig. Das war okay. Und ja, jeder kriegt halt, wie gesagt, so ein bisschen sein Happy End. Wenn du dich erinnerst an die in Season 1 gestorben ist, die wollte, dass ihr Bruder halt überlebt, die zu den drei Finalisten gehörte, aber dann an ihren, die verblutet ist, die auch aus Nordkorea geflüchtet ist. Er hat ja der Mutter seines besten Freundes, also Gi-Hun hat der Mutter seines besten Freundes ja das Kind gegeben und du siehst in der Abschlussszene, wie es seine Eltern begrüßt. Die sind aus Nordkorea geflüchten konnten.
Ja.
So, also die wurden auch wieder vereint, wie gesagt, alles großes Happy Ending, ne? Also Nordkorea-Flüchtlinge haben halt ihre Familie zurückbekommen. Skip. Wir sind in entweder Chicago oder New York, eine von den beiden Städten. Du siehst den Chairman da in einem schwarzen Defender oder so fahren, Fenster unten. Du siehst eine Gasse. Du siehst Carte Blanche. Cate Blanchett.
Ja, ich habe also auf der Facebook-Seite Netflix-Memes ein Bild gesehen.
Ja, du siehst Cate Blanchett, also Galadriel.
Ja.
Mit so einem richtigen Ami-Redneck-Scumbag-Arschloch
Dachi spielen. Und ich dachte, es wäre fake.
Nein.
Oh nein, die holen es wirklich rüber.
Ja. Und die Sache ist, passt es doch lokal an, als ob irgendwer in Amerika weiß, was fucking Dachi ist.
Ja, oder Squid Game ist halt auch ein japanisches Spiel.
Wird so, keiner
koreanisches Spiel.
Ein sehr brutales. Ja. Das wurde einfach 1:1 adaptiert. Ich dachte mir, nicht mal Mühe habt ihr euch gegeben. Ihr hattet dieses, keine Ahnung, wirft die Kugel hoch und fangt diese und sammelt diese Sternchen, die auf dem Boden liegen,
ein alles oder sowas. Hättest du machen können.
Ja, nee, so. Die spielen Dachi.
Ja, ist kulturelle Aneignung.
Es ist heftiger Schwachsinn. Dass die Kate Blanchett dafür gewonnen haben, finde ich halt krass. Ich wollte auch schon immer mal Dachi gegen Elb spielen.
Ich hoffe einfach, dass es einfach nur so ein Spaßende ist.
Und ich auch.
Nicht Netflix das noch weiter in die Länge zieht. Ich glaube, das
wird totgemolken.
Aber ist mal interessant, weil ne, ist ja so das typische amerikanische, wir machen unsere eigene Version, dass die mal mit dem Original verknüpft ist.
Ja, es ist aber Schwachsinn. Es ist heftiger Schwachsinn. Ja, auf jeden Fall, so hier ist der Spoiler-Part beendet. Jetzt rage ich nur noch darüber, wie dumm es ist. Im Prinzip, ich finde es halt heftig dämlich, weil du hast gemerkt, da ist keine richtige Story mehr. Das muss einfach nur zu Ende geführt werden. Dass der Autor da Zähne verloren hat, ich glaube nicht, dass es wegen des Stresses war, weil so generisch, wie es geschrieben war, hat er Zähne verloren, weil er seine eigene Kotze mehrfach im Mund hatte, nachdem er es fertig geschrieben hat und nochmal gelesen hat und die Säure seine Zähne aufgelöst hat.
Ja, das meinte ich ja damals, oder das war der Kontext. So, das hat den Typen mir so gestresst, dass die Geschichte eigentlich auserzählt ist, aber dass Netflix ihn einfach weiter mit Geld beschmeißt, um das fertig zu machen. So.
Aber es war so heftig schlecht. Also es war wirklich... Also, ich traue einem Filmstudenten, einem 9-Minuten-Film, der nichts aussagt, der möchte gern Diebes, mehr Inhalt zu als dieser Staffel oder diesen beiden Staffeln. Yeah. Es ist kompletter Schwachsinn. Es hat mich wütend gemacht, stellenweise. Es sah optisch gut aus, da will ich nichts sagen. Wirklich optisch top, aber alles andere war heftig Arsch.
Ja, aber das ist leider dieser Netflix, manchmal auch Apple TV-Fluch, so Sachen in die Länge zu ziehen, die einfach nicht in die Länge gezogen werden müssen.
Ja, es hätte eine Miniserie sein können, die sauber geendet hätte.
Richtig.
Nein, es ist wirklich scheiße.
Man hätte es auch auf dem Cliffhanger enden lassen können, wo der sich die Haare rot gefärbt hat, ja, so, ja, genau, und dass er jetzt der große Rächer wird und wir es halt niemals erfahren.
Ja, Miniserie, Punkt, fertig, ja? Genau. Nein, es ist wirklich scheiße. Ich habe mich ein bisschen um meine Zeit betrogen gefühlt. Ne, wie gesagt, die VFX und so waren cool, will ich nicht sagen. Das sah auch von den Sets und so mega toll aus. Aber inhaltstechnisch absolute Katastrophe. Also ich gebe Gnaden 2 Punkte. Ne, also ich hab da ja auch schon in Nerd Pictures drüber geredet, weil Santi es fertig geguckt hatte. Ja. Habe ich ihm noch irgendwie 4 gegeben? Nee, also ich stufe das nochmal runter. 2 von 10 Punkten.
Hey, hey, hey.
Es ist wirklich eine Zeitverschwendung. Also wer es gesehen hat, wer jetzt noch sehen will, wie das Finale läuft, bitte guckt euch das an. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Die Folgen sind zum Glück nicht so eskaliert wie bei so einem Stranger Things oder so. Ne, also Stunde wurde angekratzt, das war's.
Wie viele?
Ich glaube 6.
Weil die erste Hälfte vom Finale, sag ich mal, hat ja auch, glaube ich, nur 6.
Ja, genau, das sind jetzt auch wieder 6.
Ah, okay. Kann man schaffen.
Ich kann es nicht empfehlen, wirklich nicht. Und für die Leute, die Staffel 2 nicht geguckt haben, denken, die könnten einfach so in Staffel 3 einsteigen. Auch nicht. Weil da fehlt die Hälfte der Story und warum das so ist, wie es ist.
Und das ist dann im Endeffekt enttäuschend.
Es ist immer enttäuschend. Also du hast kein... Das ist das Squid Game, was mit dem Zuschauer gespielt wird.
Um die Lebenszeit.
Ja.
Und wir verlieren alle.
Ja.
Es gibt keinen Gewinner.
Es gibt da auch einen Durchbruch der vierten Wand von Gi-Hoon ganz am Ende, der auch absolut schwachsinnig ist, weil der guckt halt straight in die Kamera.
Ja, aber das hat er ja am Ende der ersten auch gemacht, als er dann seine Haare rot gefärbt hat.
Aber da ist es ja ein komplett langer Monolog und so, und das ist halt heftig schwachsinnig. So, das ist so, als ob er mit den VIPs in dem Game reden würde, aber er kann sie halt gar nicht sehen, weil da verspiegelte Flächen sind und so. Das ist so Police Mirror, so halbdurchlässige Spiegel. Heftig dumm. Wirklich, nee, kann ich wirklich nicht empfehlen.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ein Anzeichen, dass es nicht so gut sein wird, war halt schon das Zurückrudern der gefärbten Haare. So, dass er sich am Ende extra da die Haare in Squid Game rot gefärbt hat und dann ins Flugzeug gestiegen ist und dann das einfach komplett rückgängig gemacht wurde und auch nie erwähnt wurde in einem Nebensatz oder sowas.
Ja.
Ist einfach so ein Zeichen gewesen, so, okay, ihr wolltet woanders hin und habt's aber komplett verworfen.
Ja, natürlich, das merkst du über die ganze Staffel, also auch die vorherige schon, da ist sehr viel verloren gegangen von dem, wie man hätte rudern können.
Ich meine, also es gab noch vielversprechende Szenen, also ich mochte diese vom Squid Game losgelösten Spiele mochte ich sehr gerne. Einmal, ne, hier Schnick, Schnack, Schnuck mit den zwei Hänflingen, die das da so ein bisschen
erforscht
haben, ne? Es dann darum ging, dass einer auf jeden Fall sterben muss. Und das russische Roulette.
Die Szene aber sowas war auch, findet nicht mehr statt.
Mega gut,
das findet alles nicht mehr statt. Also es ist wirklich nur noch die 3 Squid Game Spiele, dann die Storystränge werden zu Ende gebracht und das war's. Und es funktioniert, finde ich, einfach echt nicht gut. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war, wie gesagt, für die Optik toll. Der Rest war echt Arsch. Und
alles gut, mach
ich kann es nicht empfehlen. Wer es zu Ende gucken will, bitte. Die meisten haben es wahrscheinlich schon zu diesem Zeitpunkt zu Ende geguckt. Und dementsprechend können die entweder nachvollziehen oder nicht. Meins war es halt wirklich nicht. Ja, verschenktes Potenzial. Man hätte auf jeden Fall mehr rausholen können. Vor allem auch so pathetisch gemacht. Das glaubst du einfach nicht. Also da werden ja wirklich alle billigen Filmklischees bedient. Ich würd vielleicht keinem 16-Jährigen mehr heutzutage das zutrauen, aber vielleicht vor 10 Jahren da eine bessere Geschichte zu schreiben im Deutschunterricht als das, was da gemacht wurde. Das war wirklich Arsch.
Ja, schade. Also wir haben es ja schon erwartet, quasi.
Ja, aber es hat mich halt nochmal unterboten. Also es hat es geschafft, meine Erwartungen wirklich noch zu unterbieten. Und ich hatte schon keine. Man sagt, geh ohne Erwartungen rein, wirst nicht enttäuscht, die haben es trotzdem geschafft.
Das tut mir leid.
Das ist okay. Jetzt zu einer Sache vielleicht, die wir beide geguckt haben. Zumindest zum Teil. The Bear.
Ja. Angefangen. Und ich möchte halt noch nicht zu viel darüber reden irgendwo, weil, wie gesagt, noch nicht viel gesehen. Mhm. Ich habe nur eine Frage.
Ja.
Nach 4 Folgen, die ich geguckt habe. Wie können die überleben?
Wenn die ganze Zeit Minus machen.
Alter.
Ja.
In jeder Szene, wo es um die Kohle geht und du irgendwelche Statistiken siehst, ne, so oder du ausgedrückte Daten, ja. Du siehst jeden Tag nur rote Zahlen.
Und ja,
du
denkst, vor allem auch echt hohe Beträge. Ne?
Und vor allem, wie macht man das? So die, da kommt dann diese Managerin aus dem High-Class-Restaurant extra mit rein, diese Table-Managerin, die sagt schon, keine Sorge, ich überbuche, weil wir haben statistisch gesehen 2 Tische, die absagen, deswegen überbuche ich um 2. Das heißt, die müssen voll sein. Wie kann man denn dann keine schwarzen Zahlen schreiben? Machen die, nur weil das Gericht 5 Minuten zu spät kommt, immer direkt ein 30% Rabatt oder was? Oder ich verstehe es nicht.
Nee, aber also das kann ich mir erklären. Teurer Einkauf und die sind ausgebucht, aber die Leute bleiben zu lange im Restaurant und die können nicht nachrücken.
Auch möglich, ja.
So, da timen die das ja so mit der neuen Managerin, dass die Leute auch rauskriegen.
Ja.
Das gehört ja auch dazu, weil das sind ja alles Trottelstellenweise, die können ja auch nicht menschlich denken, gefühlt. Aber wir erfahren zumindest, dass die Review scheiße war am Ende von der letzten Season.
Ja, obwohl, und da war ich auch verwundert, war nicht am Ende der Konsens, dass die Review gar nicht mal schlecht war? So am Ende der.
Die war aber zu schlecht für das, was es ist.
Ja.
Na?
Stimmt.
Gut, damit geht's ja aber weiter. Wir können es ja nur einfach nur mal kurz anreißen, wenn wir es fertig geguckt haben, richtig drüber reden. Es geht halt weiter im Wahnsinn. Das Geschäft macht weiterhin Minus.
Die Doomsday-Clock
ist am Start. Die Doomsday-Clock ist am Start. Wenn die abgelaufen ist, gibt's kein Geld mehr, dann wird's einfach verkauft.
Also nur für die, die es noch nicht gesehen haben. Die haben halt legit einen Timer. Da stehen irgendwie, keine Ahnung was, 11.000 Stunden oder so stand da.
12.000, drei Monate.
Ja, genau. 12.000 Stunden drauf.
Und die 1.200 Stunden, nicht 12.000.
Entschuldigung. Ja. Und die fährt einfach permanent runter. Und ich finde, allein das ist schon so ein Burnout-Grund schlechthin, dass diese Uhr permanent in der Küche steht.
Ja.
So, die stressen sich ja schon. Ist, glaube ich, die 2. Folge oder so, wo dann Cousin die Restaurantmanagerin, die ich gerade erwähnt habe, mit reingeholt hat. Und die ist wieder so ultra stressig, die Folge. Ne? Also ich klebe mit meinen Augen am Bildschirm, weil wirklich zack, 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 eine Bestellung nach der anderen, das muss gemacht werden, dies, das, bla, bla, bla. Es ist wieder ein Fiebertraum. Und du siehst, wie sie alle immer wieder auf diese Uhr gucken und sich halt noch mehr stressen. Ich finde das so dumm einfach, dass diese Uhr da mitten in der Küche steht.
Ja gut, aber ich meine, Robot ist ja der Charakter. Der ist ja gnadenlos, dem ist ja alles scheißegal.
Stimmt, Computer.
Computer, Entschuldigung, nicht Robot, ja. Ich muss aber sagen, bisher, ich weiß nicht, wie es läuft, es wirkt auf mich wie so eine, wie die letzte Staffel, die wurde ja auch nicht renewed, das habe ich ja schon gelesen.
Echt?
Ja, man lässt sich Zeit.
Okay.
Es wirkt auf mich wie so diese versöhnliche Staffel, weil wir viel aus Kamis Vergangenheit wiedersehen, der versucht irgendwie mit allen wieder klarzukommen.
Ja, wir haben eine Szene aus seiner Vergangenheit und dann versucht er halt das mit seiner mit der
ja,
Frau wieder
zu kippen. Ja, das ist ja schon mehr als in den letzten 3 Seasons passiert ist. Also
stimmt.
Er fängt an irgendwie Empathie zu zeigen, das kennt man ja nicht.
Stimmt, und ich finde auch immer die Gesichtsausdrücke von vor allem seiner zweiten Chefköchin, da, wenn er wieder irgendwie nachgibt oder Sydney. Sagt, das habe ich verstanden, Sydney, genau. Und sie ihn immer anguckt, so nach dem Motto, wo kommt die Menschlichkeit her? Was ist jetzt auf einmal los? Liegst du im Sterben oder was? So,
aber ich muss auch sagen, die Staffel sieht ein bisschen bisher vor sich hin.
Ja, aber ich mag die Zeit, die sie sich nehmen. Gerade die, ich weiß nicht, welche Folge bist du?
4 oder 5, eins von beiden.
Okay, ich glaube, die letzte, die wir gestern geguckt haben, war die Sydney beim Babysitten-Folge.
Ja.
Was mich tierisch sauber gemacht hat, dass eine so talentierte Köchin Fertigprodukte verwendet.
Und Spaghetti Bolognese kocht. Faktisch.
Ja, schlechte. Also wirklich in schlecht. Aber dann ja, halt
was macht ihr? Hackfleisch, Tomatensauce?
Ein paar Zwiebeln rein und Käse obendrauf. Ja. So, und der Rest kommt aus der Tüte, wo ich echt so denke, ist das dein fucking Ernst oder was? Hamburger-Helper? Egal, aber in der Folge macht sie meiner Meinung nach echt eine Menge Charakterentwicklung durch, weil sie anfängt
auch so... Ja, das ist auch bisher die stärkste Folge für mich gewesen.
Viel zu hinterfragen, ja. Ja, stimmt, weil die sich mal Zeit genommen hat für einen der Charaktere.
Ja.
So wirklich.
Und beim allem anderen, weil ich meine, wir machen miese, aber wir holen so die Besten der Besten aus dem ganzen Sortiment. Wir haben ja hier den Pastry-Chef aus Dänemark.
Der ist auch mit dabei?
Fuck, ich habe gespoilert.
Ja, das ist dann Folge 5.
Alles klar. Es tut mir leid,
Alles gut. Nur habe ich mir schon fast gedacht, als sie damals auch so zu ihm gesagt hat, ich möchte dir da jemanden noch vorstellen oder ich hole jemanden mit rein, weil er ist ja auch hardcore am Struggle mit seinen Desserts.
Ja, und Poetry kommt halt nochmal rein. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht spoilern. Ja,
ist doch wurscht.
Aber
der Weg ist das Ziel, alles gut.
Deswegen kommt es mir halt so vor wie so diese große Reunion-Staffel, dass alle nochmal dabei sind, dass alle irgendwie ihre Chance kriegen und es passiert viel und gleichzeitig nichts. Du hast viel internes Chaos, aber es wandelt sich nicht auf die Geschehnisse um. Es läuft trotzdem Tag für Tag so weiter, wie es läuft. Kami wird halt ein bisschen menschlicher, das war es aber auch gefühlt. Auf die Mutter bisher vom jetzigen Pastry-Chef wird ja auch nicht eingegangen, dass sie gestorben ist in der letzten Staffel, dass der irgendwie dass der irgendwie psychische Nachteile daraus
zieht. Ja, aber es wird ja angedeutet, dass sein Vater mit ihm Kontakt aufnehmen möchte.
Ja, aber darum geht's ja jetzt erstmal nicht. Seine größte Bezugsperson ist gestorben.
Ja, vielleicht soll das der Ersatz werden, keine Ahnung.
Ja, aber es ist trotzdem, dem merke ich das nicht an.
Ich merk's ihm schon an. Also, dem fallen immer wieder Sachen runter, aber er kommt nicht hinterher,
aber
er wirkt sehr unkonzentriert.
Es ist nicht so extrem, wie es eigentlich sein hätte können, dafür, ja, wie die Mutter etabliert
weil wurde. Weil er aber auch so ein typischer Ich-schluck-das-runter-Charakter ist. Also, ich kaufe ihm das ab, allein die Szene, wo er mit Kami draußen steht und die beim Rauchen erwischt und ne, so einfach dieses Hin und Her. Das sind so wirklich zwei Gefühlskrüppel, die nichtssagend ihre Emotionen miteinander austauschen. Deswegen fand ich die Szene so verflucht stark, weil es wird nichts Konkretes gesagt. So, beide sind nur am Runterschlucken, aber beide verstehen, dass sie nur am Runterschlucken sind und dass das voll ungesund ist.
Es wirkt trotzdem auf mich einfach nur bisher wie so eine Best-of-Staffel.
Ja, verstehe ich. Vielleicht ist ja auch die Quintessenz, auf die es hinauslaufen wird, dass Kami sagt, okay, Thema Restaurant ist einfach Geschichte. So.
Kann auch sein.
Vielleicht konzentriere ich mich jetzt mal auf mein Leben.
Das ist ja das, womit ja eingeleitet wird. Ne? Vielleicht ist es jetzt einfach nur der Versuch, so zu sagen, okay, wir holen das Restaurant aus den Miesen raus und dann bin ich auch raus. So. Ja. Kann ja auch sein. Es ist auch okay für mich, aber ich finde es bisher, ich will noch nicht zu früh urteilen, weil es gibt ja, ich glaube, 8 oder 10 Folgen.
Ich glaube, es werden wieder 10, ja. Oder sind wir 10 geworden?
Irgendwie so. Ich bin erst bei der Hälfte. Es kann ja nochmal ordentlich Fahrt aufnehmen in der gesamten Erzählung. Wie es hat halt alt erzählt, weil es war mir bisher zu sehr auf alle fokussiert, wie du schon sagtest. Und nur die eine Folge war ja auf Sydney fokussiert. Es war auch bisher die beste. Wir gucken einfach mal. Es hat bei mir aber nicht so ein Gefühlschaos wie die letzten Staffeln erweckt. Na? Muss ich ehrlich sagen.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum sie noch nicht renewed ist. 10 Folgen. Und die letzte Folge heißt Auf Wiedersehen.
Ja, kann sein, dass es jetzt auch die finale Staffel ist, ne?
So, und vielleicht wollen sie es halt dann auch mit einem respektvollen Umgang mit den Charakteren zu Ende bringen. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen würdige Abschlüsse der einzelnen Schicksale. Und dann ist halt auch mal gut. Also,
ist ja auch vollkommen fein. Es muss ja auch nicht mit einem Big Bang enden oder so, ne? Es geht mir halt einfach, das ist ja somit die realistischste Sendung, die in letzter Zeit gefühlt produziert wurde. Und das ist ja okay. Es geht mir halt nur darum, die Art, wie die Staffel bisher erzählt ist, ist nicht ganz so meins, weil die ist mir zu allgemein gehalten aktuell noch. Hm. Das haben die in den vorherigen Staffeln mit einem guten Pacing trotzdem besser hinbekommen.
Hm, vielleicht wissen sie selber, dass sie einfach nicht da nichts mehr haben, dass das Feuer verschossen wurde.
Wie gesagt, auch vollkommen fein. Ich bin jetzt gespannt, wie die zweite Hälfte noch aussieht. Ich lasse mich da gern drauf ein. Es ist, finde ich, aber schwächer als die vorherigen Staffeln und es ist auch okay, es ist trotzdem noch eine wirklich anschaubare Serie. Mhm. Ich muss aber nur, wie gesagt, sagen, sie gefällt mir nicht so wie die vorhergegangenen Staffeln. Vor allem an Staffel 1 und 2 kommt nichts dran. Ich fand 3 ja schon ein bisschen schwächer. Die finde ich aber schon mal gut schwächer als im Vergleich, die jetzige 4. Einfach weil die Art der Erzählung mir bisher nicht so zugesagt hat. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, es ist meine komplett subjektive Wahrnehmung. Mhm. Es macht ja trotzdem Spaß und ich habe ja Bock drauf. Aber, wie gesagt, ich finde es hat ein bisschen qualitativ abgenommen. Mir ist auch Matty Madsen nicht quirky genug in dieser Staffel, der ist mir nicht trottelig genug, der ist mir zu professionell, das geht so nicht. Das funktioniert nicht in meiner Welt.
Also, was mir sehr gut gefallen hat und was ja auch schon wieder 5 Kilometer gegen den Wind witterbar ist und glaube ich auch so kommen wird, ist aus Folge 3 die Familie, die da eingeladen wurde, die das Essen gewonnen hat, ne, wo sie dann den Schnee aufgebaut haben. Da gab es halt diesen einen Typen,
der wohl ein Reviewer ist, der im Hintergrund saß.
Ach, gar kein Problem und oh, wie schön und quasi ne, mit den Augen schon die Review geschrieben hat. Ja, ja, ob das wohl ein Kritiker war, wer weiß das.
Aber ist auch so komplett übertrieben. Digga, ihr seid ein Restaurant, ihr seid hier nicht irgendwie ein Experience Center, wo man es ist so heftig dumm,
scheinbar. Ja, das ist irgendwie, aber halt auch Cousin, ne? Das sagt er ja selber auch so. Den Leuten ein gutes Gefühl geben, ist so eigentlich seine.
Ja, aber die übertreiben halt ein bisschen sehr.
Das war schon sehr übertrieben, ja, aber.
Wäre ich jetzt ein Kritiker, das wäre für mich zu aufgesetzt, ich würde denen das nicht abkaufen.
Theoretisch hast du da gar nicht mal so unrecht, ja. Aber wir wissen ja auch nicht, was der Kritiker den ganzen Abend über mitbekommen hat, so, ne, wie die mit der Familie umgegangen sind, etc.
Weißt, was ich meine.
Wir sehen ja nur wirklich den Abschluss, kurz bevor es nach draußen geht und als sie da ihr New York Cheesesteak bekommen und was auch immer. Egal, also ich finde, die Highlights sind schon rar gesät, aber da so.
Voll.
In vielen Momenten, weil, wie gesagt, viel Emotionalität auch rüberkommt, das Gespräch mit zwischen Kami und seiner Ex-Freundin. Mhm. Fand ich auch sehr wichtig einfach
für seine Charakterentwicklung. Ich fand es viel geiler, dass Mattys Bruder da mit der Mitbewohnerin
Einfach auch als er die Tür aufmacht und der Typ da steht, ist wirklich so, oh fuck. Ich hätte es noch geiler gefunden, wenn es John Cena gewesen wäre aus der letzten Staffel. Aber der blöde Motherfucker. Ja. Das wäre sehr, sehr lustig gewesen, ja.
Ja, das fand ich, das war so ein kleines komödiantisches Highlight. Das kann die Serie halt weiterhin gut.
Ja.
Die Momente ernst genug lassen, aber trotzdem Witz reinbringen.
Ja.
Da muss ich den Hut ziehen, das machen die richtig, richtig gut.
So, jetzt haben wir natürlich über das Highlight, was aktuell veröffentlicht wurde, noch gar nicht gesprochen, weil es ja wahrscheinlich noch keiner von uns geguckt hat. Aber auf Disney Plus ist eine neue Marvel-Serie gedroppt.
Ja, Ironheart, ja komm. Ich hab nur schon gesehen, die Reviews fallen sehr negativ aus.
Ich werde auch wahrscheinlich nicht reingucken.
Die Comics damals waren cool.
Ja.
Weil
ist
das
ja so ein bisschen die Nachfolgerin von Tony Stark.
Ja, ne? Genau. Tony Stark ist ja in den Comics gestorben und.
In den Filmen auch.
Ja. Du weißt, was ich meine.
Ja, weiß ich.
Der kommt ja als Dr. Doom wieder, ne? Das ist jetzt nicht ganz so Marvel
korrekt. Ja, aber wahrscheinlich, ne? Hier Multiversum,
bla. Ja, es geht mir am
Arsch. Es gibt doch safe eine Marvel-Timeline, wo Tony Stark Dr. Doom geworden ist.
Es ist mir scheißegal, auf jeden Fall. Okay. Worauf ich noch was will.
Ja, ja, ja.
Iris ist eigentlich ein sehr cooler Charakter gewesen in den Comics, aber ja. Was ich gehört habe, Disney hat da wohl wieder seinen Stempel draufgesetzt und den Charakter jetzt nicht ganz so comic-konform umgesetzt. Und da. Ey, ich hab schon gesehen, es hat unglaublich schlechte Reviews bekommen. Es ist mir egal. Ich hatte es nicht vorzugucken. Das Einzige, was ich immer noch vorhab, was ich vor mich hinschiebe, ist die Fortführung der Daredevil Netflix-Serie auf Disney. Die wollte ich ja noch fertig gucken. Aber eigentlich, weil ich nur Daredevil mag, ich mag den Schauspieler, wie er ihn spielt, das ist ganz witzig, aber es geht mir halt so heftig am Arsch vorbei, das glaubst du gar nicht.
Ja, aber die Einschläge kommen näher, dass Thunderbolts gar nicht so schlecht war und ich freue mich auf den Release auf Disney Plus.
Ja, ist ja wahrscheinlich nächsten Monat.
Hab ich auf jeden Fall Bock, den zu sehen.
Apropos Thunderbolts.
Ja, bitte.
Ich habe ja ein Rewatch gestartet, der ist jetzt auch fast durch.
Von?
Stranger Things.
Ach so, oh, Alter. Wie kann man das denn? Wann hast du die Zeit, so viel zu gucken, Alter? Du hast Squid Game
durchgeguckt,
du hast Netflix, Stranger Things fast durch jetzt. Wann hast du angefangen? Vor 2 Wochen?
Ja.
Dann
ich war 3 Tage noch weg zwischendrin.
Ne? Ja, und Herr der Ringe noch zwischendurch geguckt wieder mal und Hobbit und.
Ja, Stranger Things war ja einfach, weil Nana und ich nichts mehr zu gucken hatten. Wir dachten, okay, wir machen das behutsam.
Mhm.
Jetzt vor der neuen Staffel, um alles nochmal frisch reinzukriegen, ging dann doch schneller als gewollt.
Mhm.
Mhm. Staffel 1 war Peak, ich bleib dabei.
Schön, ja. Ich dachte, da kommt noch mehr.
Also die 4. Staffel, damit sind wir jetzt fast durch. Wir sind jetzt im Finale in der letzten Folge. Und die hatte ich wesentlich besser in Erinnerung. Es passiert unglaublich viel in der letzten Folge noch. Also die geht aber auch 2,5 Stunden fast.
Mhm.
Das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, weil ich habe mich dann gefragt, wann kommt die Szene, wenn Max und Eleven beide gegen Vecna da sind? Das passiert alles in der letzten Folge.
So, du hast bestimmt in einem Fresskoma oder so geschlafen.
Nee, es ist einfach, das war die Zeit, wo bei mir sehr viel Stress war und das hat sich alles so ein bisschen vermischt da. Ich muss sagen, die Visuals hatte ich irgendwie wesentlich besser in Erinnerung. Ich habe es einfach gut ausgeblendet. Also,
wie lange ist die Staffel jetzt schon her? 4 Jahre? 3 Jahre?
2, 2023.
Die ist doch nicht 23
gekommen. Doch.
Nein.
Oder zwar Ende 22 dann.
Ja, sind ja dann schon wieder fast 3 Jahre.
Ja, komm, aber die Ragdoll-Effekte, wenn Wegner die da hochhebt und bricht, die waren schon heftig.
Ja, Arsch. Aber ich finde halt, Effekte ist gerade so hart, einfach alles in der Entwicklung.
Nee, aber das Ding ist, die kriegen andere Visuals so viel geiler hin und alles, was im Upside Down stattfindet, du siehst halt, wo der Bruch ist zwischen, wir haben echte Props und das ist 3D gerendert und das musst du schnell raus, das merkst du richtig.
Ja, ne? Okay, kann sein, keine Ahnung. Und aber ich finde halt, heutzutage ist echt so, du kannst Filme vor 3 Jahren gucken und denkst dir, Alter, das sieht doch scheiße aus im Vergleich zu heute.
Nee, aber es gibt halt einfach Sachen, die sehen heute immer noch beschissen aus und es gibt Filme von vor 5 Jahren, die sehen besser aus als Sachen, die heute produziert werden.
Ja, guck dir Jurassic Park an. Wenn du das heute den Kids zeigst, denken die sich, Alter, sieht das realistisch? Ja, es war realistisch. So, es kam kaum was aus dem Computer. Ja. Es waren fast nur richtige Props. Fick dich, Kind.
Wenn du den Tron zeigst, dann ist wieder was anderes, ne?
Tron 2.
Nee, aber ich muss sagen, also, ich habe immer weniger Erwartungen an Staffel 5, bin ich ehrlich. Ne, weil ich hatte das wesentlich positiver im Kopf. Ich werde es mir trotzdem geben, ich habe Bock drauf.
Mhm.
Aber ich hatte es wesentlich besser in Erinnerung. Also, Zeit verwäscht gut. Staffel 1 hätte man ruhig enden lassen können. Das wäre ein Peak-Miniserie gewesen. Alles danach wird irgendwie gradual also Staffel 2 schlägt ja komplett ab, vor allem mit diesen Kids, die nie wieder erwähnt werden.
Mhm.
Und Staffel 3 und 4 sind dann, die siechen auch so vor sich hin.
Ich werde es dir komplett halber, werde ich es gucken und weil ich David Harbour liebe und das war's.
Fühle. Und die Charaktere, also mir ist halt nochmal mehr bewusst geworden, bis auf Dustin und Max sind die alles Wichser. Alle Kinder, dafür, dass dein ersten, sorry, Will würde ich auch noch mit reinziehen, der ist auch nicht so ein krasser Wichser. Aber dafür, dass die so in der ersten Staffel so voll auf Freundschaft setzen, wenn du es alles so hintereinander wegguckst, ne? Die scheißen immer mehr auf ihre Freundschaften.
Ja, Bruder, was sie alles miteinander durchgemacht haben, das verändert deinen Charakter nachhaltig. Also wenn du durch so eine Scheiße gehen würdest, wärst du, glaube ich, auch nicht mehr der Boris von heute.
Darum geht's nicht, aber die entwickeln sich einfach zu richtigen Arschlöchern.
Ja, weil die merken, dass das Leben nicht viel wert ist, verdammte Scheiße. Ego.
Ja, aber diese Freundschaftstour verschwindet halt auch immer mehr, ne?
Ja, scheiß auf die anderen, mach dein eigenes Ding.
Ja, genau das.
Fuck it, ey.
Ja, schwierig. Ich werd's also. Wie gesagt, ich bin gar nicht mehr so gehypt auf Stranger Things. Es hat irgendwo noch Spaß gemacht, aber auch irgendwie nicht. Ein paar coole Charaktere, auf die ich mich freue, wie Murray, dessen Russisch ich nicht ertragen kann und ich den Untertitel mitlesen muss, damit ich ihn überhaupt verstehe. Aber ich mag diese quirky Charaktere, die ja mit reinbringen. Ich mag immer noch das 80er-Setting, was die da drin haben. Ich bin aber gespannt auf Arnold Schwarzenegger mit Locken als Dustin, weil so werden die ja aussehen, weil die 5. Staffel soll ja nahtlos an Staffel 4 anschließen.
Ich bin gespannt.
Und ich meine, Millie Bobby Brown sieht mittlerweile einfach aus wie eine Karen. Also sie sieht einfach aus wie 40 in jung. Das ist heftig.
Der Ellen Page-Virus.
Ja, guck dir das einfach mal an, das ist wirklich gruselig. Ja. Auch der Schauspieler, der Lucas spielt, der sieht einfach ganz aus. Also das ist ein erwachsener Mensch, dem kaufst du das nicht mehr ab, dass er ein Teenie sein soll.
Ich werde es ja sehen, wenn die Staffel rauskommt. Ja. Wann kommt der Bums?
26. November Part 1. 26.
Bitte. Ist ja noch ein Arsch voll Zeit hin. Warum habt ihr den jetzt schon gerewatcht? Habt ihr doch alles wieder verkackt, vergessen? Nee,
also es ist ja zumindest frisch genug.
Ja. Denkst du.
Hoffe ich. So, und das war's zumindest mit den Watches für diese Woche. Ich bin jetzt noch gespannt, wie Bear enden wird. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und es kommen ja jetzt noch ein paar weitere Sachen. Muss ich aber nochmal nachgucken. Rick and Morty haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, wird auch heute nichts mehr.
Ja, okay. Easy, reden wir nächstes Mal drüber, weil dann sind ja auch noch mal ein paar mehr Folgen raus. Dann ist die Staffel ja fast am Ende.
Mhm.
Bisher hat es mir eigentlich Spaß gemacht.
Okay.
Das ist so mein Fazit dazu.
Von mir gibt es noch eine kleine Empfehlung, ganz zum Schluss, eben schnell im Schnurdurchlauf. Die will ich einfach jetzt mit reinbringen, weil ich sie seit 2 Wochen nicht besprochen habe. Ist City of Darkness. Mir hat der sehr viel Spaß gemacht. Martial Arts Film. Könnt ihr gucken auf Wow. Ich lese kurz einfach nur die Beschreibung von Wow durch. Furiose Hommage ans Hongkong-Action-Kino der 80er. In Hongkongs gesetzlosen Viertel Convo Walled City geraten 4 Außenseiter im Krieg der Triaden zwischen alle Fronten. Ist ein Film, der sich nicht hundertprozentig ernst nimmt, aber viel zu ernst daherkommt und einfach in so einer dystopischen, auch, keine Ahnung, 80er Jahre, aber ein bisschen auf futuristisch angehauchten Ghetto-Stadt in Hongkong spielt. Und dann kommt noch eine gute Schippe, meiner Meinung nach, also nicht zu krasse Schippe, aber eine ordentliche Schippe Kung-Fu-Hustle mit drauf, so vom Fighting her, ne? Also es ist wieder Tiger and Dragon im Ghetto quasi. Sie können springen, Saltos schlagen und ihre Knochen heilen super schnell, keine Ahnung. Ist ein bisschen was Übernatürliches mit drin. Mit 2 Stunden ein bisschen zu lang, aber mir hat er sehr viel Spaß gemacht, weil er ein Gefühlsauf und ab gibt und einen wundervollen finalen Endboss hat, einfach mit Fukuhila, Asiate mit Fukuhila, der den ganzen Film schon einem auf den Sack geht. In der Mitte des Films erfahren wir dann, dass er unsterblich ist oder unverwundbar zumindest. Und ja, der Endkampf. Endkampf spielt ein bisschen mit der ganzen Prämisse. Wenn man halt Bock drauf hat, ne? Die sind nicht ultra deep, aber die haben gute Kampfszenen, die sind overacted. Man muss, also es ist halt wirklich eine Hommage an das 80er Jahre Hongkong.
Wer Kung Fu Hustle mag, guck rein.
Kung Fu Hustle und die leicht etwas, also leicht ernsthafteren Actionfilme aus Hongkong damals. Also mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich hatte 2 Stunden lang echt eine gute Unterhaltung.
Ich guck mal rein.
Ja.
Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für dieser Woche.
Und ich freue mich hoffentlich nächste Woche von einer neuen Filmreihe, die ich für mich entdeckt habe, aber noch keinen Film gesehen habe. Aber ich habe ihn jetzt aus 3 verschiedenen Quellen gehört.
Willst du spoilern schon mal? Was ist es?
Ja, ich muss gerade gucken, wie er heißt. Dafür muss ich kurz Netflix öffnen. Eine Sekunde. So viel Zeit haben wir noch. Wir haben es 59. Ja, könnte knapp werden. Neu auf Netflix, wo ist denn meine Merkliste? Da. Genau. Und zwar geht es um die Verirrte Kugel-Trilogie auf Netflix.
Sagt mir gar nichts.
Daniel Schröckert von Kino Plus hat sie mir so beschrieben und deswegen muss ich sie gucken. Eine Mischung aus, also es sind französische Actionfilme und eine Mischung aus Fast and the Furious und Taxi Taxi.
Ach du Scheiße.
Mit wundervoll gemachter, also wem Fast and the Furious zu aus dem Computer entstanden ist, und das sind halt die neuesten, muss man einfach auch mir als Hardcore Fast and Furious Gucker sagen. Das ist handgemachte Action auf dem Niveau eines Taxi Taxi früher, ne, französische Filme, Actionfilme, mit storymäßig so ein bisschen in Richtung Fast and the Furious. Gibt's 3 Teile von auf Netflix, die alle 3 den Vogel abschießen sollen und hochgelobt werden von Stimmen, auf die ich vertraue, und ich werde auf jeden Fall die Tage mindestens mit dem ersten anfangen und euch nächste Woche berichten.
Ich bin gespannt, was du berichtest. Ich schmeiß uns mal aus der Folge raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Schreibt uns doch gerne einen Kommentar, was ihr so geguckt habt. Und bis zum nächsten Mal. Ach, empfehlt uns weiter. Lasst uns Like da, 5 Sterne und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Das war ein Speedrun. Kryptonet.